Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Das öffentliche Leben, es soll wieder in Gang kommen, auch wenn die Infektionszahlen mit dem Covid-19-Virus derzeit stagnieren oder sogar wieder leicht ansteigen. Und der Weg zum Ziel: Impfen und Schnelltests, zumindest in der Theorie. In der Praxis holpert es bekanntlich noch, und zwar in beiden Bereichen. Ab morgen sollen Gratis-Schnelltests für alle verfügbar sein. Jede Bürgerin, jeder Bürger soll sich einmal in der Woche testen lassen können und das auch ohne Symptome. Zum Start morgen wird es aber wohl nicht überall klappen und Bund und Länder schieben sich die Verantwortung dafür gegenseitig zu. Und wir berichten darüber, dass Israel weitreichende Lockerungen ab heute umsetzt, wovon vor allem Geimpfte profitieren dürften. Die Schweiz hat heute in einer Volksabstimmung knapp für ein Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum gestimmt. Eine Initiative, die sich vor allem gegen das Tragen von Burkas und Niqabs richtet. Und wir schauen außerdem in den Irak, wo Papst Franziskus heute unter anderem die kriegsversehrte nordirakische Stadt Mosul besucht hat. Zuerst aber reden wir übers Geschäft. Die wirtschaftliche Lage ist ja durch die Covid-19-Pandemie seit vielen Monaten schwierig in Deutschland, für viele gar existenzbedrohend. Aber diese Pandemie bietet offenbar auch Gelegenheiten, die eigene Portokasse aufzubessern, zum Beispiel im Geschäft mit Schutzmasken. Mit Nicolas Löbel hat jetzt bereits der zweite Unionsabgeordnete im Bundestag offenbar die Gelegenheit genutzt, neben dem CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein. Rund 250.000 Euro soll Löbel erhalten haben als Provision für die Vermittlung von Maskengeschäften, offenbar von seinem Bundestags-Mailkonto. Und daran gibt es scharfe Kritik, nicht zuletzt aus den eigenen Reihen. Löbel hat Konsequenzen gezogen. Sein Bundestagsmandat, das will er im August zurücklegen und bis dahin als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament bleiben. Nicht konsequent genug, sagen Kritiker. Harald Birk.
Noch ist offen, ob Nicolas Löbel dem politischen Druck seines CDU-Kreisvorstandes in Mannheim und dem vieler CDU-Landes- und Bundespolitiker nachgeben wird, nämlich sein Bundestagsmandat sofort und nicht wie angekündigt erst im August zurückzugeben. Oder aber, ob er bei seinem Rücktritt auf Raten bleiben will. Der 34-jährige Bundestagsabgeordnete hatte eingeräumt, über seine Firma Provisionen von rund 250.000 Euro bei Geschäften mit Corona-Schutzmasken im April 2020 bekommen zu haben. Die SRH Holding in Heidelberg hatte für ihre Krankenhäuser für über 1 Million Euro Schutzmasken gegen eine nicht bekannte Vermittlungsprovision an Löbel gekauft. Ebenso vermittelte Löbel an die Mannheimer Avendi für deren Seniorenheime einen Maskendeal. Laut Avendi kam Nicolas Löbel per E-Mail auf den Avendi-Geschäftsführer mit seiner Offerte zu und verlangte 15.000 Euro Provision dafür. Wegen der harschen Kritik an diesen Maskendeals hatte Nicolas Löbel bislang erklärt, dass er die moralische Verpflichtung als Bundestagsabgeordneter verletzt habe. Er beende deshalb seine Mitgliedschaft in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und wolle nicht mehr bei der nächsten Wahl antreten. Das ist vielen CDU-Politikern zu wenig. Sie fordern, dass er sein Bundestagsmandat sofort niederlegt. Eine Woche vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat die Spitzenkandidatin der baden-württembergischen CDU, Susanne Eisenmann, eine klare Einschätzung zur Handlungsweise von Nicolas Löbel.
Völlig richtig, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Es gibt überhaupt keinerlei Akzeptanz zu dem, was er gemacht hat. Sich in so einer Krise auch noch persönliche Vorteile draus zu ziehen. Das Einzige, was mich offen gesagt stört, ist, er zieht Konsequenzen, allerdings erst auf Ende August. Das ist zu spät. Die Konsequenzen müssen umgehend erfolgen und deshalb erwarte ich, dass Herr Löbel sein Mandat umgehend zurückgibt und nicht bis zum Sommer wartet.
Auch von Löbels CDU-Fraktionskollege und Landesgruppenchef Andreas Jung kam die Forderung, sein Mandat im Deutschen Bundestag unverzüglich niederzulegen. Baden-Württembergs CDU-Generalsekretär Manuel Hagel stößt auf Twitter in dasselbe Horn. Ein Rückzug auf Raten ist nicht die ganze Antwort. Das Mandat sofort zurückzugeben wäre folgerichtig, heißt es. Und auch Nicolas Löbels Heidelberger CDU-Bundestagskollege Karl Lamers, der mit Löbel im Auswärtigen Ausschuss saß, fordert sofortige Konsequenzen wegen der Maskenaffäre.
Die Annahme finanzieller Vorteile für ein Tätigwerden als Abgeordneter ist ein absolutes No-Go. Wenn dann sowas passiert ist wie hier, dann kann es nur eine Konsequenz geben, nämlich Rückzug aus allen Ämtern und Mandaten. Wenn ich davon spreche, dass man sagt Konsequenzen, dann heißt es eigentlich Konsequenzen jetzt und nicht irgendwann. Wenn ich höre, man zieht sich aus der CDU-CSU-Fraktion zurück und bleibt noch bis August, das verstehe ich nicht.
In Mannheim, wo Nicolas Löbel sein Bundestagsmandat von den Wählern erlangt hat, ist die Empörung seit dem Maskendeal groß.
Es ist untragbar, dass solche Leute in der Politik und im Stadtgeschehen zugange sind.
Also lustig ist das nicht mehr, ne? Ich meine, da kriegt man einfach mal 250.000 Euro. Sorry, das ist ein Haus.
Ist eine
natürlich schade jetzt vor der Landtagswahl für die CDU, weil das wird Stimmen kosten.
Es ist viel zu spät. Das heißt, er hat es zu spät bekannt gegeben, er ist gedrängt worden, hat eigentlich selber zuerst mal nicht die Konsequenz daraus gezogen. Der hat sich völlig falsch verhalten.
Der Druck auf Nicolas Löbel wird sicher weiter ansteigen. Sein Bundestagsmandat in dieser Situation in Berlin weiter auszuüben, dürfte äußerst schwierig werden.
Harald Bürk über Kritik am Unionsabgeordneten Nicolas Löbel. Der CSU-Abgeordnete Georg Nüsslein hat heute ebenfalls angekündigt, aus der Unionsfraktion im Bundestag auszutreten. Er will aber ebenfalls bis zum Ende der Legislaturperiode im Parlament bleiben als fraktionsloser Abgeordneter. Kritik an den beiden, Nüsslein und Löbel, gab es heute auch vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der wiederum stand heute wieder auch mal selbst im Fokus der Kritik. Und zwar wegen der Schnelltests, die ab morgen jeder Bürger, jede Bürgerin kostenlos machen darf. So haben es Bund und Länder beschlossen. Der Bund bezahlt, aber mit dem Start morgen sind wohl nicht ausreichend Schnelltests überall vorhanden. Wer trägt die Verantwortung dafür? Darüber sind die Meinungen naturgemäß geteilt. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
Morgen starten die kostenlosen Schnelltests auch für symptomfreie Personen, soweit die Kommunen das schon umsetzen können, was nicht überall der Fall sein wird. Je mehr getestet wird, desto mehr werden dann auch die Infektionszahlen steigen. Das zumindest glauben Wissenschaftler und Politiker, darunter Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Grünen-Politiker sieht das allerdings nicht als Problem. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte er im Gegenteil, es sei ja erwünscht, dass die Dunkelziffer erhellt werde und dass mit mehr Möglichkeiten der Verfolgung die Zahlen dann wieder sinken könnten. Gleichzeitig orientiert sich der in dieser Woche zwischen Bund und Ländern vereinbarte Stufenplan ja an den 7-Tage-Inzidenzen. Auch das sieht Kretschmann aber nicht als Problem. Dort sei gerade wegen des Testens ein wörtlich riesiger Puffer eingebaut mit den Werten 50 und 100. Diese Prognose, die Zahlen könnten wegen der Tests erst steigen und dann sinken, trifft auch der Physiker Kai Nagel, der für die Bundesregierung Modellrechnungen erstellt. Am Freitag hatte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, betont, dass zusätzliche Tests die Inzidenzzahlen verändern können, und zwar in unterschiedlicher Weise. Die Entwicklung der Epidemie in Deutschland werde man trotzdem noch einschätzen können.
Diese eine Maßzahl, die wird für uns schwieriger zu bewerten, das ist schon wahr. Aber wir haben noch genug andere Maßzahlen, um einzuschätzen, wie die Pandemie weiter verläuft.
Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält es sogar für möglich, dass die Selbsttests, die anders als die von Profis vorgenommenen Schnelltests nirgendwo registriert werden, die Infektionszahlen niedriger erscheinen lassen könnten, weil die, die sich positiv testen, danach den sichereren PCR-Test und die damit einhergehende Meldung ans Gesundheitsamt scheuen könnten. An diesen Selbsttests fehlt es überwiegend noch, die gestrigen Discounter-Angebote waren schnell vergriffen. Die davon zu unterscheidenden Schnelltests sollen von den Kommunen angeboten werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erläuterte am Freitag.
Es ist vorgesehen, dass das in den lokalen Testzentren vor Ort passieren kann, wenn die Kommune vor Ort das organisiert in einem eigenen Testzentrum, zusammen mit Kooperationspartnern, Dritten, mit Apotheken oder anderen, so wie es ja auch vielfach schon gelebt wird. Der wichtige Unterschied ist, der Bund übernimmt nun die Kosten dafür und ermöglicht es damit, noch mehr dieses Angebot zu machen.
Einige zogen daraus offenbar den Schluss, dass sich der Bund auch um die Beschaffung der Testkits kümmern müsse. So gestern CSU-Generalsekretär Jens Blume, der Spahn deshalb kritisierte. Heute schimpft die wahlkämpfende rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Spahn habe sehr hohe Erwartungen geweckt, die er nicht einhalten könne. Gegenüber der Funke Mediengruppe wies die SPD-Politikerin darauf hin, dass Spahn große Mengen der Tests vertraglich habe sichern wollen. Ihr Land habe sie nun selbst bestellt. Gegen solche Vorwürfe nehmen Parteifreunde den CDU-Politiker in Schutz. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hob hervor, was auch Spahn schon betont hatte, Schnelltests seien im Übermaß produziert und lieferbar. Die Vorwürfe an den Bund seien billig. Und Kanzleramtsminister Helge Braun bekräftigte, die Beschaffung sei Aufgabe der Länder selbst. Etwas anderes sei nie verabredet gewesen. Wer auch immer zuständig ist, Ärzte, die ebenfalls testen sollen, fühlen sich unzureichend versorgt und informiert. Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigelt, beklagte gegenüber der Bild am Sonntag, wir wissen nicht einmal ansatzweise, wann diese Schnelltests, in welchem Umfang, von wem geordert und zu wem geliefert werden sollen. Und er machte klar, was wir nicht anbieten können, ist ein Tag der offenen Tür für alle, die sich mal eben spontan testen lassen wollen.
Gudula Geuter war das aus unserem Hauptstadtstudio. Massenhafter Einsatz von Schnelltests. Eine wichtige Voraussetzung für weitere Lockerungen der Corona-Schutzregeln. Die andere: Impfungen. Israel legt in Sachen Corona-Impfungen seit Wochen ja ein bekanntlich hohes Tempo vor und will deswegen jetzt weitreichende Lockerungen umsetzen. Ab heute mit dem Beginn der Arbeitswoche im Land. Benjamin Hammer berichtet aus Tel Aviv.
Zum ersten Mal seit Monaten dürfen Restaurants und Cafés in Israel Gäste empfangen. Anders als ursprünglich diskutiert, dürfen auch Menschen ohne Corona-Schutzimpfung ein Restaurant besuchen. Allerdings müssen die draußen Platz nehmen. Die Innenräume sind den Geimpften vorbehalten. In Israel können sich alle über 16 ohne große Probleme impfen lassen. Das führt dazu, dass die Regierung bestimmte Vorteile nur Geimpften gewährt. Beispiel Universitäten. Ab heute sind die wieder für Studierende geöffnet, aber nur für jene, die einen grünen Pass vorzeigen können, also geimpft wurden. Israels Regierung erleichtert auch die Ein- und Ausreise über den Flughafen bei Tel Aviv. Etwas. In den vergangenen Monaten hatte das Land praktisch alle Flüge untersagt. Expertinnen und Experten betrachten die weiteren Öffnungen in Israel mit Sorge. Sie warnen, dass sich das Virus bei jenen ohne Impfung weiter schnell ausbreitet und dass die Einschleppung von neuen Corona-Mutanten den Impferfolg gefährden könnte. Israelische Medien zitieren Vertreter des Gesundheitsministeriums. Premierminister Benjamin Netanyahu schaue vor allem auf die Parlamentswahlen in 2 Wochen. Deshalb würden die Einschränkungen wieder aufgehoben.
In Israel treten ab heute weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft. Das war aus Tel Aviv Benjamin Hammer. Und zum Thema können Sie hier im Deutschlandfunk auch einen Kommentar hören, hier und zwar ab 19.05 Uhr. Und wir schauen nun in die USA und auch dort auf die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie oder besser gesagt auf die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen. Unter dem Motto Klotzen statt Kleckern hat der US-Senat ein Hilfs- und Konjunkturpaket verabschiedet. Umfang 1,9 Billionen Dollar, umgerechnet knapp 1,6 Billionen Euro. Vorangegangen war dieser Verabschiedung aber ein mehrere Stunden dauerndes Parlamentsdrama. Ein mögliches Omen für zukünftige Gesetzesvorhaben des neuen US-Präsidenten. Über den Kompromiss, der da am Wochenende gefunden wurde, berichtet Markus Pindur.
Es war ein parlamentarischer Marathon und er führte durch unwegsames politisches Gelände. Doch am Ende bekam Joe Biden das, was er wollte: ein umfangreiches Corona-Hilfs- und Konjunkturpaket. 1,9 Billionen Dollar sollen in die Volkswirtschaft fließen, teils in die medizinische Corona-Hilfe, aber zum Großteil in Arbeitslosengeld des Bundes und Finanzhilfen für Kommunen, kleine und mittlere Unternehmen und Schulen. Kein einziger Republikaner stimmte zu. Alle folgten der Abstimmungsempfehlung des Fraktionsführers McConnell.
I strongly recommend a no vote.
McConnell nannte das Gesetz eine Parade linker Wunschprojekte. Umfragen haben allerdings in den letzten Wochen gezeigt, dass auch viele republikanische Wähler das Corona-Hilfspaket unterstützen. Die Demokraten stimmten geschlossen für den Gesetzentwurf. Das Drama der Nachtsitzung spielte sich dennoch innerhalb der demokratischen Fraktion ab. Der demokratische Senator Manchin aus West Virginia hielt die Abstimmung 9 Stunden lang auf. Nach mehreren Telefonaten mit Präsident Biden schälte sich der Kompromiss heraus. Die Arbeitslosenhilfe des Bundes wird auf $300 begrenzt, statt, wie von Biden angepeilt, auf $400. Dafür wird sie 2 Wochen bis Mitte September verlängert und muss für die Mehrzahl der Empfänger nicht versteuert werden. Der demokratische Fraktionsführer Schumer verteidigte den Kompromiss in den eigenen Reihen.
And sometimes it takes some discussion. And sometimes it takes some work.
Manchmal muss man eben diskutieren und daran arbeiten. Aber wir lassen uns nicht vom Erfolg abhalten. Es gibt immer unterschiedliche Vorstellungen. Aber man muss die Meinung jedes Einzelnen in Betracht ziehen und sich dann wie ein Team verhalten. Und das haben wir getan. Familien unter $150.000 Jahreseinkommen bekommen eine Einmalzahlung von $1.400. 350 Milliarden gehen an Einzelstaaten und Kommunen, 130 Milliarden an Schulen. Milliarden von Dollar sind zudem für Corona-Impfungen, Tests und Gesundheitspersonal eingeplant. Fast 520.000 Amerikaner seien dem Virus zum Opfer gefallen und die Wirtschaft habe schwer gelitten. Jetzt aber sei Hilfe auf dem Weg, so Präsident Biden. Millionen Amerikaner sind ohne eigenes Verschulden arbeitslos geworden. Wir sehen lange Schlangen vor den Lebensmitteltafeln. Können Sie sich das vorstellen, hier in Amerika? Familien, die vor der Räumung ihrer Häuser stehen. Diese Nation hat zu lange zu viel erleiden müssen. Und alles in diesem Gesetz ist darauf ausgerichtet, das Leid zu mindern und uns in eine bessere Lage zu bringen. Die mühsame, insgesamt 30-stündige Debatte, die hartnäckige politische Abwehrschlacht der Republikaner und der Widerstand eines einzelnen demokratischen Senators machen deutlich, wie schwer es auch in Zukunft für Biden sein wird, seine Gesetzesvorhaben durch den Kongress zu bringen. Der demokratische Senator Manchin aus dem konservativen West Virginia hat gezeigt, welche Macht ein einzelner Parlamentarier aufgrund der super engen Mehrheitsverhältnisse hat. Biden hat selbst jahrzehntelange Erfahrung im Senat. Deshalb weiß er, wie wichtig es ist, einzelnen Senatoren entgegenzukommen. Er selbst hat erlebt, wie 2001 der Seitenwechsel des republikanischen Senators James Jeffords die Mehrheit im Senat zugunsten der Demokraten kippte, was die Bush-Administration damals schwer behinderte. Doch die Kompromisse in den eigenen Reihen haben auch Grenzen. Die Linken innerhalb der Demokratischen Partei haben mehr und mehr das Gefühl, die Rechnung für die politischen Zugeständnisse an die Gemäßigten bezahlen zu müssen. Das setzt Zentrifugalkräfte frei, die Biden und die Führung der Demokraten im Zaum halten müssen. Das Weiße Haus hat noch einiges vor. Unter anderem soll ein großes Infrastrukturgesetz durchgebracht werden, um die teilweise sehr maroden Straßen und die unzulängliche Internetanbindung zu reparieren und auszubauen. Das Corona-Paket ist ein wichtiger gesetzgeberischer und wirtschaftlicher Erfolg für Biden. Doch das Regieren wird für ihn nicht einfacher werden.
Der US-Senat hat an diesem Wochenende ein billionenschweres Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Es war ein Bericht von Markus Pindur. Und damit nun in die Schweiz, wo heute eine Volksabstimmung über modische Vorschriften entschieden hat. Ein sogenanntes Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum sollte es geben. Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben mit knapper Mehrheit dafür gestimmt. Und auch wenn das so explizit nirgendwo steht, diese Regel richtet sich in erster Linie gegen das Tragen von Burkas und Niqabs. Wer in der Schweiz lebt, der mag sich wundern, dass er solche Kleidungsstücke schon jetzt im Alltag so gut wie nie zu sehen bekommt. Eine Studie der Uni Luzern hat im Dezember ermittelt, dass es in der Schweiz wohl maximal 3 Dutzend regelmäßige Niqab-Trägerinnen gibt. Aus der Schweiz berichtet für uns Dietrich Karl Meurer.
So wie hier in einer Schule in Lausanne verhielten sich die Helferinnen und Helfer überall bei den Stimmzettelauszählungen. Alle trugen pandemiegerecht eine Maske. Derartige Verhüllungen sollen in der Schweiz auch weiterhin erlaubt sein. Ebenso Motorradhelme, ins Gesicht gezogene Schals an kalten Tagen oder Masken bei Fastnachtsumzügen. Sonst aber soll im öffentlichen Raum Gesicht gezeigt werden. Das, so hatten die Initiatoren der Volksabstimmung argumentiert, sei Tradition und fördere die Kriminalitätsbekämpfung und die Gleichberechtigung der Frauen. Trotz des knappen Ergebnisses zeigte sich Mike Egger von der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei erfreut. Im Schweizer Radio SRF sagte er:
Wir haben da ein klares Signal gesetzt, dass wir keine Unterdrückung, keine Diskriminierung von Frauen in diesem Land möchten. Und wir haben auch ein klares Signal gesetzt gegen vermummte Chaoten, die sich eben im Kreise der Anonymität zu Krawallen hinreißen lassen.
Damit verweist er darauf, dass das Verhüllungsverbot, das nun in der Schweizer Verfassung festgeschrieben wird, sowohl für vermummte Sportfans und Demonstrierende gelten soll, als auch für religiöse Verschleierungen wie Burka oder Niqab. Dass es kaum vollverschleierte Frauen in der Schweiz gibt, sei kein Argument gegen die Regelung, so Mike Egger von der SVP.
Es geht nicht um die Anzahl an Verurteilungen, wenn man ein Gesetz einführt, sondern es geht um den Schutz, um eine präventive Wirkung, die ein solches Gesetz mit sich zieht. Und darum ist ein Ja heute ein klares Zeichen, auch gegen außen, was für Werte wir in der Schweiz wollen und was nicht.
Bei den nun unterlegenen Gegnern eines Verbots von Verhüllungen ist man enttäuscht, wenn auch vermutlich nicht wirklich überrascht. Andrea Caroni von der liberalen FDP, der ein Komitee Nein zu staatlichen Kleidervorschriften angeführt hatte, sagte im Schweizer Radio:
Positive Folgen wird es keine haben. Es war von Anfang an klar, dass das weder den Frauen etwas nützt noch der Sicherheit im Lande, sondern einfach ein paar unbescholtene, ich sage jetzt etwas überspitzt, religiöse Freaks etwas drangsaliert.
Die Volksabstimmung ging zurück auf das Egerkinger Komitee, das der Schweizerischen Volkspartei nahesteht und 2009 bereits ein Verbot für den Neubau von Minaretten in der Schweiz erreicht hatte. Der islamkritische Verein hatte die Verschleierung immer wieder als Zeichen der Unterdrückung von Frauen bezeichnet und ein Verbot als Schritt hin zur Gleichberechtigung dargestellt. Hier setzt die sozialdemokratische Abgeordnete und Verbotsgegnerin Tamara Funicello in ihrer Stellungnahme an.
Die Initianten haben das Wort Frauenrechte sehr häufig in den Mund genommen während dem Abstimmungskampf. Ich werde es in die Pflicht nehmen.
Der als fundamentalistisch geltende Islamische Zentralrat der Schweiz sieht durch das Votum eine Verankerung der vorherrschenden Islamophobie in der Verfassung. Niqab-Trägerin wolle man unterstützen und Bußgelder übernehmen, solange die Ressourcen reichen. Und der Schweizer Tourismusverband bedauert das Ergebnis als eine zusätzliche Erschwernis für die durch die Corona-Pandemie ohnehin schon stark leidende Branche. Das Verhüllungsverbot könnte Besucherinnen aus arabischen Ländern fernhalten.
Die Schweiz stimmt in einer Volksabstimmung für ein Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum. Das war Dietrich Kalmeurer. Die Covid-19-Pandemie hat natürlich auch der Reisetätigkeit des Papstes einen Riegel vorgeschoben. Und das ist aus Sicht des Vatikans durchaus ein Problem. Denn gerade die Papstreisen sind medial engmaschig begleitete Aufmerksamkeitsmaschinen, die in der Öffentlichkeit in der Regel deutlich mehr zur Kenntnis genommen werden als Enzykliken oder andere päpstliche Lehrschreiben. Die erste Reise nach vielen Monaten hat Papst Franziskus nun in den Irak geführt. Nach einem Besuch heute in der kriegsversehrten Stadt Mosul hat Franziskus am Nachmittag dann vor tausenden Gläubigen in der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan in Erbil einen Gottesdienst gefeiert. Und dort hat Björn Blaschke zugehört.
Der Jubel, der Papst Franziskus in Erbil entgegenschlug, als er am Nachmittag das Stadion der Stadt betrat, war unbeschreiblich. Jubel gemischt mit typisch nahöstlichem Trällern. Zu Tausenden waren Christen aus dem Nordirak in Erbil zusammengekommen, um an der Messe, die der Papst hier in der Hauptstadt von irakisch-Kurdistan feierte, teilzunehmen. Und das nach dem anfänglichen Jubel in aller andächtigen Ruhe. Helen, eine junge Chaldäerin aus Ankawa, einem Vorort von Erbil, spricht vielen Landsleuten aus der Seele. Für uns Iraker ist der Besuch des Papstes die erste frohe Nachricht seit langem. Wir sind als Iraker gewohnt, Nachrichten über Kriege, Raketen und Ähnliches zu hören. Deshalb sage ich, der Besuch ist für alle Iraker, nicht nur für die Christen, die erste gute Nachricht seit Generationen. Die Reise des Papstes unterstützt uns Christen, aber auch alle anderen, Jesiden, Muslime und alle anderen. Uns Christen macht es stolz, dass unsere Religion und unser Kirchenoberhaupt um Toleranz werben. Und das hat Papst Franziskus seit seiner Ankunft im Irak getan, erst am Morgen wieder. Er betete neben der Ruine einer Kirche in Mosul, inmitten von Trümmern. In der einstigen Hochburg des IS gedachte er der Opfer der Terroristen, die Mosul 3 Jahre lang kontrolliert hatten. Heute erheben wir unsere Stimmen im Gebet zu Gott, dem Allmächtigen, für alle Opfer von Krieg und bewaffneten Konflikten. Hier in Mosul sind die tragischen Folgen von Krieg und Feindseligkeit nur allzu offensichtlich. Wie grausam es ist, dass dieses Land, die Wiege der Zivilisation, von einem so barbarischen Schlag heimgesucht wurde, bei dem alte Kultstätten zerstört und viele tausend Menschen, Muslime, Christen, Jesiden, durch Terrorismus gewaltsam vertrieben oder getötet wurden. Der Aktivist Ali al-Barudi, ein Muslim und Aktivist, dokumentiert seit Jahren das Geschehen in Mosul. Ihm bescherte der Papstbesuch in Mosul den schönsten Morgen seit langem. In Karakosch, einem Vorort von Mosul, und am Ende in Erbil waren die Reaktionen ebenso überwältigt. Misak Hanabaro reiste bereits am Morgen aus Duhok, kurz vor der Grenze zur Türkei, in Erbil an. Wir alle sind als Iraker glücklich über den Besuch des Papstes. Wir hoffen, dass nach diesem Besuch der Frieden im ganzen Irak herrschen wird, ohne Unterschied zwischen Muslim, Christ, Mandäer oder Jude. Wir sind alle letztlich Geschwister und wir alle lieben unsere Heimat. Die Dankbarkeit der Menschen ist stark, aber die Erwartungen, die der Papst mit seinem Besuch schürt, sind mindestens genauso hoch, auch bei Scala aus Erbil. Ich möchte dem Papst für diese Momente danken. Obwohl es der erste Besuch eines Papstes im Irak ist, erwarten wir, dass es einen neuen Anfang geben wird. Einen Anfang des Friedens und der Liebe.
Über die letzte Station der Reise von Papst Franziskus in den Irak war das Björn Blaschke aus Erbil im Norden des Irak. Und damit kommen wir jetzt zum Sport, und zwar mit Maximilian Rieger, unter anderem mit der Fußball-Bundesliga. Bitte sehr.
Genau, da hatte der FC Bayern München ja gestern mit 4:2 gegen Dortmund seine Tabellenführung verteidigt. Heute ist in der Bundesliga vor allem Abstiegskampf angesagt. Köln und Bremen trennen sich da zum Beispiel im ersten Spiel 1:1. Die Bremer hätten mit einem Sieg zwar den nächsten großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können, können aber mit dem Punkt dann doch ganz gut leben, berichtet Daniel Neuhaus.
Die Kölner am Ende mit dem Glück im Bunde. Lange hatten sie sich bemüht, waren die aktivere Mannschaft. Erfolgreicher war allerdings Werder Bremen. Mit der zweiten Gelegenheit in der 66. Minute trafen sie zum 1:0 durch Josh Sargent per Kopf. Die Kölner danach kopflos, aber dann am Ende eben doch belohnt für ihren Aufwand. Ein langer Ball in den Strafraum konnte nicht festgemacht werden von Bremens Keeper Pavlenka, der dabei leicht behindert wurde. Kölns Mittelfeldspieler Hector sagte Danke, schob ein zum 1:1. Ein Unentschieden am Ende, was den Kölnern im Abstiegskampf nicht so richtig hilft. Eher leben mit dem Punkt können die Bremer, denn sie halten sich den Konkurrenten Köln vom Hals.
Denn die Kölner bleiben damit auf Platz 14 und hoffen jetzt, dass Bielefeld nicht bis auf einen Punkt heranrückt. Die Bielefelder spielen gerade gegen Union Berlin. Dort steht es nach vielen Verletzungsunterbrechungen immer noch 0:0. Auch in der zweiten Fußball-Bundesliga hat es heute ein Abstiegsduell gegeben und das gewinnt Braunschweig 1:0 gegen Sandhausen. Das hat Tabea Kunze für sie beobachtet.
Ein traumhaftes Freistoßtor entschied ein umkämpftes Kellerduell zwischen Eintracht Braunschweig und dem SV Sandhausen. In der 91. Minute versenkte Braunschweigs Felix Kroos einen Freistoß aus knapp 20 Metern perfekt ins linke obere Toreck, zum späten Siegtreffer für seine Eintracht. In einem intensiv geführten Abstiegsgipfel hatten zuvor beide Teams große Chancen vergeben. In der zweiten Hälfte war Braunschweig offensiv aktiver. Proschwitz vergab die beste Chance, als er den Ball direkt vor dem Tor nicht über die Linie drücken konnte. Erst der Großfreistoß sorgte dann für späte Braunschweiger Glücksgefühle. Der Sandhäuser Innenverteidiger Giroff sah anschließend noch die rote Karte, weil er aus Frust in einem Zweikampf nachgetreten hatte.
Die Braunschweiger verlassen damit die Abstiegsplätze und im zweiten Spiel des Tages gewinnt Fortuna Düsseldorf 3:1 gegen Nürnberg. Nach 2 Wochen Wettkämpfen ohne Fans ist heute die Ski-Nordisch-WM in Oberstdorf zu Ende gegangen. Zum Abschluss hat es beim 50 Kilometer Langlauf der Männer nochmal große Aufregung gegeben. Edgar Endres.
Mit einem Eklat endet die Ski-Nordisch-WM. Nach mehr als einer Stunde Beratung verliert Johannes Hössflot-Klabo seinen Titel über 50 Kilometer. Im Zielsprint kollidieren kurz der Russe Alexander Bolschunow und der norwegische Superstar. Bolschunow stockbricht, Klabo läuft zu seinem 4. WM-Titel in der Königsdisziplin, soll aber den Russen behindert haben. Der Protest der Norweger wird daraufhin abgelehnt. Vom Stockbruch profitiert Emil Iversen. Der Norweger gewinnt Gold, Bolschunow Silber und Simen Heckstadt-Krüger holt noch Bronze. Die Deutschen laufen lange ein gutes Rennen. Vor allem Friedrich Moch aus Isny ist bis Kilometer 30 in der Spitzengruppe dabei. Am Ende wird er aber nur 20. Besser macht es Jonas Dobler aus Traunstein, der mit Rang 17 die gleiche Platzierung schafft wie vor 2 Jahren in Seefeld.
Und noch besser ist es für die deutschen Biathletinnen und Biathleten. Bei der Verfolgung in Nove Mesto gelaufen. Für Denise Herrmann reicht es sogar für einen Platz auf dem Podest. Thomas Kunze berichtet.
Das war ein guter Tag für die deutschen Biathleten und mit dem besten Gefühl geht Denise Herrmann nach den Verfolgungsrennen in die kurze Pause in Novo Mesto. Die Sechsin kämpfte sich mit Hilfe einer starken Vorstellung am Schießstand von Position 10 bis auf die 2 vor. Das ist der 2. Podestplatz in diesem Winter für Denise Herrmann, die bei den 4 Schießeinlagen 19 von 20 Schüssen versenken konnte. Schneller war wieder nur eine, die schnellste überhaupt. Tiril Eckhoff aus Norwegen siegte abermals souverän. Zweitbeste Deutsche wurde Franziska Preuß auf einem guten 5. Rang. Bei den Männern sah es zwischenzeitlich sogar nach 2 deutschen Podestplätzen aus, weil Arndt Peiffer und Benedikt Doll zur Halbzeit vornweg liefen. Beide aber hielten ihr Niveau in den Stehendanschlägen nicht. Doll wurde mit 2 Strafrunden 8. Arndt Peiffer kam beim Sieg des Norwegers Tarjei Bø als 10. ins Ziel.
2-mal Silber und 2-mal Bronze hatten die deutschen Leichtathletinnen und Athleten bei der Hallen-EM in polnischen Turun an den ersten 2 Tagen schon geholt. Heute ist dann eine weitere Medaille dazugekommen. Max Hess holt Bronze im Dreisprung. Claudia Hogestrat.
Mit 17,01 Metern landete Max Hess nur 3 Zentimeter hinter Silbermedaillengewinner Coppello aus Aserbaidschan. Mit dem hatte sich Hess zuvor einen spannenden Kampf um Platz 2 geliefert. In seinem letzten Sprung landete der Deutsche zunächst auf dem Silberrang, doch Coppello konnte sich steigern und verdrängte Hess erneut. Für den deutschen Dreispringer ist es bereits die 3. Bronzemedaille bei Hallen-Europameisterschaften. Europameister wurde mit 17,30 Metern der favorisierte Portugiese Picado. Die Bronzemedaille von Hess ist die 5. Medaille für das deutsche Team in Torin.
Und eine Leichtathletik-Hallen-EM ist noch relativ leicht zu organisieren, im Vergleich zumindest zu Olympischen Spielen. Wie es da mit Bewerbungen in Deutschland aussieht, das hören Sie gleich um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Danke, Maximilian Rieger. Und das waren die Informationen am Abend für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.